Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen guten Morgen wünsche ich euch. Das freut mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr seid wieder gut zu Hause angekommen nach dieser Woche. Der Flug- und Zugstreik, der ging ja ganz schön auf die Nerven. Und wenn das bei der Bahn so weitergeht, dann wird das nichts mit der neuen Mobilität. Und ausgerechnet die ist das Thema in der vierten Woche unserer Reihe zum Klimafasten. Trotzdem, es gibt eine Menge Tipps, was wir tun können, um Klimaschutz auch im Straßenverkehr umzusetzen. Immer unterwegs sein, ob zur Arbeit, in der Freizeit oder im Urlaub, das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und ist auch schön so. Man ist dann nicht immer nur an den Ort gebunden, an dem man wohnt. Allerdings, wer in der Früh mit dem Auto in die Arbeit fährt, steht oft im Stau. Und umweltfreundlich ist das auch nicht gerade. 20% der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Verkehr und davon der Großteil aus dem Straßenverkehr. Da können wir also etwas tun, um den Klimaschutz voranzubringen. Und das ist auch das Thema der Aktion Klimafasten, die ich euch in diesen Wochen vorstelle. Neue Mobilität lautet das Motto für diese vierte Woche. Heißt im Klartext, wenn es guten öffentlichen Nahverkehr gibt, das Auto auch mal stehen lassen. Und wer ohne Auto nicht auskommt, wie zum Beispiel im ländlichen Raum, der kann ja mal Fahrgemeinschaften ausprobieren. Ich weiß, viele machen das bereits, aber es gibt da noch ganz viele weitere kreative Ideen. Wie zum Beispiel die hier, die Felix Weise in Stuttgart erlebt hat.
Ich habe eine Oase mitten in Stuttgart entdeckt. Mitten in der Großstadt in einem Hinterhof. Keine Oase mit sprudelndem Wasser und grünen Palmen, wo einem die Kokosnuss in die Hand fällt. Nein, eher ein Ort, an dem es ein bisschen schmutzig ist und es nach Öl riecht. Diese kleine Oase ist eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Hinter diesem langen Wort verbirgt sich ein Ort, an dem Menschen sich gegenseitig helfen, ihre Fahrräder zu reparieren. Alle können dorthin kommen, ob man selbst helfen kann oder Hilfe benötigt. Und so treffen auch ganz unterschiedliche Menschen aufeinander und damit ganz verschiedene Fähigkeiten. Der eine kann gut Reifen wechseln, eine andere ist eine Expertin fürs Licht. Einer kann gut Schaltung einstellen und wieder eine andere schaut, dass die Ordnung bei allem Arbeiten nicht verloren geht und das Werkzeug am richtigen Platz ist. E-Bike trifft Kinderfahrrad und Maschinenbauer trifft Heilerziehungspflegerin. Eine Polizistin bringt das Fahrrad ihrer Oma und ein Opa das seiner Enkelin. Irgendwo gibt es für jeden und jede einen Platz. Da dauert die Fahrradreparatur vielleicht mal etwas länger, aber am Ende hat man selbst was gelernt und nette Menschen getroffen. Und zumindest ich komme dabei nach einem stressigen Arbeitstag auch gut zur Ruhe. Ich finde, ein Ort, an dem sich Menschen kennenlernen und mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen, weil ihr Fahrrad wieder funktioniert, das ist eine Oase, auch wenn es keine Palmen gibt.
Zur Nachahmung empfohlen. Auf den Seiten klimafasten.de, da findet ihr noch eine ganze Reihe von Vorschlägen. Fahrradfahren, Carsharing, Busfahren, das ist alles nicht nur umweltfreundlich, das rechnet sich und macht auch Spaß.
Klimafasten, so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Taylor Swift, it's over now. Nee, vorbei ist es nicht, denn jetzt geht's richtig los für die Muslime. Heute beginnt nämlich der Fastenmonat Ramadan. Der geht von heute bis zum Dienstag, 9. April. Und ähnlich wie die Christen vor Ostern verzichten die Muslime in dieser Zeit auch auf allerlei Dinge. Im Islam gibt es dabei klare Regeln, auf was und wie lange gefastet werden muss. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kein Essen und Trinken. Und dazu habe ich mich mit Salia Çokla unterhalten. Sie ist die Religionsbeauftragte in der Moschee der Ditib-Gemeinde in Ingolstadt. Und sie weiß, Ramadan gehört zu den wichtigsten Zeiten im Islam.
Was ist das für ein besonderes Fest im Islam?
Also im islamischen Kalender ist der Monat Ramadan sehr heilig für uns. Da wird ein Monat lang durchgefastet. Wir dürfen dann halt währenddessen nichts essen, nichts trinken. Und wie gesagt, wir gedenken da an Gott.
Das ist ja eine ziemlich harte Prüfung. Wie schaffen Sie das?
Also die Glaube und auch die Verbundenheit zu Gott, das erleichtert eigentlich alles. Und wir wissen, dass wir hier auf der Erde, also hier auf der Welt machen, dass wir dann auch im Jenseits dann auch belohnt werden. Das erleichtert uns auch dann vieles.
Allerdings am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, Dann ist kurze Pause mit Ramadan.
Ja, dann ist Pause, dann kann man essen, trinken, alles gemütlich genießen mit der Familie, Freunde. Und im Ramadan ist es sehr schön, weil wir immer beisammen sind. Und wir laden auch immer Familien zu uns ein oder wir sind dann meistens eingeladen. Das ist so ein festlicher Tag, dann Monat dann auch für uns.
Das fördert die Gemeinschaft?
Ja, das fördert die Gemeinschaft und ja, zum Beispiel man hat ja immer im Alltag immer sehr Stress, Arbeitsstress, Familienstress oder Allgemeines und im Monat Ramadan ist es ein bisschen ruhiger, dann ist man immer beisammen und mit der Familie, Freunde, ja, das ist dann halt, die Gemeinschaft wird da immer dann gepflegt.
Kann man es ein bisschen vergleichen mit der Fastenzeit der Christen?
Ja, kann man. So viel ich weiß, darf man ja bei den Christen essen, nur auf Fleisch wird verzichtet. Bei uns dann komplett auf alles, also trinken und essen, auf alles wird verzichtet. Wir reinigen damit unseren Körper und unsere Seele auch. Weil wir jetzt nicht essen und trinken, da können wir auch die Menschen gedenken, die in Hungersnot sind oder die halt in Armut leben.
Also genau, eine Nähe zu Gott und ein Zeichen der Solidarität ist es auch.
Ja.
Nun, ich erinnere mich, vor Jahren war Ramadan im Sommer, da war es extrem heiß und schwierig, diese Zeit zu überstehen. Jetzt ist es ein bisschen günstiger. Wieso kommt es, dass die Zeit sich verschiebt?
Ja, wegen dem islamischen Kalender. Und der islamische Kalender richtet sich nach Mond. Und das verschiebt sich immer 10 Tage zurück. Also zum Beispiel vor 2 Jahren war es dann also Mitte April hat es angefangen gehabt. Jetzt März. Also das verschiebt sich alle jedes Jahr um 10 Tage zurück.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommenden Tage.
Dankeschön.
Ramadan beginnt heute also und endet am 9. April. Nach 4 Wochen Fasten feiern Millionen Gläubige des Islam dann am Ende des Ramadan ihr großes Zuckerfest. Man kann und will es gar nicht mehr hören oder sehen. Die ständigen Nachrichten vom Krieg, sie machen einen fertig. Ich kenne viele, die schauen sich schon gar keine Nachrichten mehr an. Es zieht sie einfach nur runter. Für sich persönlich kann man ja so handeln. Aber in Einrichtungen wie Schulen oder auch Altenheimen, da kann man das nicht so einfach ausblenden. Kinder zum Beispiel bringen ja von zu Hause vieles mit. Und auch vor den Seniorenheimen macht der Krieg nicht einfach Halt. Was tun? Wie damit umgehen? Die Caritas in Deutschland hat für dieses Jahr eine Kampagne ausgerufen für ihre Einrichtungen. Frieden beginnt bei mir. Cornelia Meyer ist die Einrichtungsleiterin im Caritas Seniorenheim St. Josef in Denkendorf und sie findet die Aktion gut.
Das ist wirklich eine Kampagne, die finde ich super. Mit der kann man so richtig was anfangen. Das wird auch bei unseren Bewohnern mit in den Betreuungsplan aufgenommen. Die dürfen nachher auch Friedenstauben basteln und sich Gedanken zum Frieden machen mit Hilfe von unseren Mitarbeitern, weil manche Kinder nicht mehr schreiben. Die können uns dann sagen, was für die Frieden ist. Und wir schreiben das dann auf und würden es eben auch gern mit aushängen.
Beim Basteln von solchen Friedenstauben kommt man miteinander ins Gespräch. Und die aufgehängten Friedenstauben sehen ja dann auch die Angehörigen.
Gerade mit der Aktion, weil sie nicht jetzt so in den Medien ist, sondern bei uns präsent in der Eingangshalle vom Seniorenheim, wollen wir schauen, dass wir die Menschen da ein bisschen wachrütteln, dass wir darauf aufmerksam machen, dass immer noch Krieg herrscht und dass es wichtig ist, dass man in Frieden miteinander lebt. Und der Frieden geht einfach bei einem selber los. Und wenn ich keinen inneren, eigenen Frieden habe, keinen persönlichen Frieden, dann kann ich das auch an die anderen Menschen in meiner Umwelt nicht weitergeben.
In der Mitte des Foyers im Seniorenheim Denkendorf steht zudem ein Spiegel mit der Aufschrift »Frieden beginnt bei mir«. Und das wirkt. Cornelia Meyer beobachtet, immer wieder schauen Menschen in den Spiegel, werden nachdenklich. Mitarbeiterinnen wie Bewohner.
Bewohner, das merkt man auch, wenn die keinen inneren Frieden haben, zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder verstorbenen Angehörigen, dann leben die sich nicht so einfach. Wir verhelfen denen auch manchmal dazu, dass die ihren eigenen Frieden wiederfinden und versuchen, dass wir hier eine schöne, ruhige Atmosphäre für die haben, dass die sich familiär aufgenommen fühlen und dass sie in Frieden oder auch zu Frieden leben können.
Es zählen eben auch die kleinen Schritte. Und so geht die Caritas mit den Kriegsnachrichten um. Einfach Frieden selbst leben. Frieden beginnt bei mir. So lautet das diesjährige Motto des katholischen Wohlfahrtsverbandes. Wir haben schon bald Mitte März und es ist auch deutlich zu spüren, der Frühling nimmt ordentlich Fahrt auf. Doch bis wir die ersten frischen Früchte hier bei uns ernten können, wird es noch etwas dauern. Dafür wird aber in anderen Ländern im Moment fleißig geerntet, in Kolumbien zum Beispiel. Und da hat sich auch viel getan. Früher wurden oft die Felder gerodet, um Unkraut zu vernichten. Doch dank der Unterstützung von Miserior, dem Hilfswerk der katholischen Kirche gegen Armut und Hunger, haben die Kleinbauern an vielen Orten wieder fruchtbaren Boden. Stefan Klinkhammer berichtet.
Unsere Großeltern haben uns beigebracht, dass das Land von Unkraut freigehalten werden muss. Die Bäume wurden gefällt. Anstatt die entfernten Pflanzen im Wald verrotten zu lassen, wurde alles immer in Brand gesetzt.
Aida Bobano sitzt vor ihrer Hütte in der Nähe der Ortschaft El Tambo in Kolumbien. Auf ihren Feldern wuchsen oft nur Monokulturen, doch das hat sich geändert. Heute baut sie Früchte, Kaffee und Gemüse an, bunt gemischt. Der Boden ist fruchtbarer, alles wächst besser. Doch das war und ist nicht einfach, erzählt Claudia Bobano, die Bäuerinnen und Bauern unterstützt.
Die Denkweise der lokalen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ist oft schwierig zu ändern, weil sie nach alten Bräuchen und Sitten leben.
Doch immer mehr machen mit. Unterstützung gibt es dabei auch von hier. An diesem 5. Fastensonntag wird in allen katholischen Kirchen für das Hilfswerk Miserior gesammelt. Interessiert mich die Bohne, so lautet diesmal das Motto der Fastenaktion. Dabei geht es auch um Wertschätzung und weil es etwas mit uns zu tun hat, sagt der Aachener Miserior-Chef Pirmin Spiegel.
Wir essen, was hier produziert wird, auch in Deutschland, auch in Europa. Und diese Zusammenhänge einer gesunden Nahrung und dem Recht auf Nahrung wollen wir mit der diesjährigen Fastenaktion unterstreichen.
Für Aida Bobano hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Durch den Verkauf ihrer Produkte auf dem Markt ist ihr Leben besser geworden und gesünder.
Dank der nachhaltigen Produkte, die wir in unserem kleinbäuerlichen Betrieb produzieren, werden wir nicht mehr so oft krank.
Miserior hilft den Menschen in ihrem Kampf gegen Hunger und Armut. Am kommenden Sonntag wird in allen katholischen Gottesdiensten für das Hilfswerk gesammelt. Der Aufschrei war groß. Die Grundschüler in Bayern werden immer schlechter. Deutliche Defizite in Fächern wie Deutsch oder Mathematik. Die rettende Idee, diese Fächer stärken und dafür andere etwas reduzieren. Mittlerweile mehren sich sogar die Forderungen, man könnte doch am Religionsunterricht kürzen. Die Kirchen spielen doch in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle. Ist das sinnvoll? Darüber möchte ich sprechen. Und so begrüße ich heute Morgen sehr herzlich den Leiter der Abteilung Schulen und Bildung im Bistum Eichstätt, Markus Moder. Grüß Gott.
Guten Morgen, Herr Löhlein.
Herr Moder, es gibt ja jetzt so eine PISA-Offensive Bayern. Das Kultusministerium will also diesen schlechteren Leistungen der Kinder im Lesen und Schreiben und Rechnen begegnen. Wie sehen Sie generell diese Bemühungen?
An diesen Bemühungen ist nichts auszusetzen. Es ist wichtig, insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Schichten, dass sie eine grundständige Bildung erhalten, dass sie gefördert werden, auch in der deutschen Sprache, in der Mathematik, damit sie auch später für ihr Berufsleben entsprechende Chancen haben.
Nun sind ja Kürzungen geplant, in Englisch etwa, oder auch das Zusammenlegen von Kunst, Musik, Werken. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Weg?
Die Kultusministerin hat ja schon in einer Pressemeldung verdeutlicht, dass eine Zusammenlegung nicht angedacht ist von diesen drei Fächern Kunst, Musik und Werken, sondern dass es eigenständige Fächer bleiben werden. Und es ist für mich wichtig, dass man die Fächer nicht gegeneinander ausspielt, sondern alle Fächer haben ihren Stand in der Stundentafel. Alle Fächer tragen dazu bei, zu einer ganzheitlichen Bildung der Kinder und Jugendlichen. Und alle Fächer können aber auch dazu beitragen, dass die Kompetenzen, insbesondere die deutsche Sprache, das Lesen, das Schreiben, auch gefördert und gestärkt werden.
Das heißt, innerhalb dieser einzelnen Fächer das fördern, was jetzt da so in der PISA-Studie so schlecht geworden ist.
Genau richtig. Und ein anderes Feld ist auch noch, dass insbesondere durch die Corona-Pandemie diese musischen Fächer, erzieherischen Fächer, auch Kunst stark zurückgefahren wurden, dass da ein hohes Defizit auch ist und dass Kinder vielleicht und Jugendliche auch erfahren, dass sie manches, was sie vielleicht nicht in Worte fassen können, durch den musischen Ausdruck, durch den künstlerischen Ausdruck ins Papier oder ins Gehör bringen können, dass sie sich da ausdrücken können, dass der Religionsunterricht als Baustein da ist, um auch Fragen, Sorgen, Nöte zum Ausdruck zu bringen. Und all diese Fächer haben hier einen ergänzenden, aber wichtigen Baustein zur Bildung der Kinder und Jugendlichen.
Herr Moder, Sie sprechen den Religionsunterricht an und da mehren sich jetzt gerade Stimmen, zum Beispiel von der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft oder der FDP, dass man da eben kürzen soll, Religion nicht mehr mit 3 Stunden in der Stundentafel zu belassen. Darf, soll, kann man am Religionsunterricht kürzen.
Und hier gilt das Gleiche. Wir können nicht einfach gegenüber die anderen Fächer ausspielen. Der Religionsunterricht hat seinen festen Bestand in der Stundentafel. Und ein guter Religionsunterricht, so wie wir ihn verstehen, trägt dazu bei, auch die Menschen nicht nur im Religionswissen und in der Praxis des religiösen Glaubens Erfahrungen sammeln zu können, sondern auch darüber hinaus durch Projektarbeit, durch Präsentationsformen, durch Möglichkeiten einer Sprachfindung für Probleme.
Aber es ist doch schon so, dass die Kirchen eine sinkende Akzeptanz in der Gesellschaft verspüren. Wirkt sich das dann nicht doch auch auf den Religionsunterricht aus?
Ungebrochen ist das Interesse am Religionsunterricht. Wir haben Anmeldungen gerade im Grundschulbereich von konfessionslosen Schülerinnen und Schülern für den konfessionellen Religionsunterricht, weil Eltern die Bedeutung dieses Fachs sehen und merken, hier haben ihre Kinder die Möglichkeit, etwas zu erfahren über Sozialkompetenzen, über Werteorientierung, aber auch über christliche Haltungen, die am Beispiel der Erzählungen aus den Evangelien positiv auf das Leben der Menschen wirken können. Dass wir durch den Religionsunterricht hier Menschen begleiten können durch Vorbildfunktion, dass sie in ihrem Leben daran teilhaben können.
Herr Moder, ganz lieben Dank für diese Ausführungen.
Gerne, einen schönen Tag Ihnen.
Danke. Das war Markus Moder, Leiter der Abteilung Schulen und Bildung im Bistum Eichstätt. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. So, das Jahr 2024. Es geizt ja nicht gerade mit Großveranstaltungen. Zum Beispiel die vielen Konzert-Highlights in München. Da werden mehrere hunderttausend allein zu den Konzerten von Adele erwartet. Mit nicht ganz so vielen rechnet man beim Katholikentag in Erfurt. Da werden etwa 20.000 Teilnehmende erwartet, immerhin. Zukunft hat der Mensch des Friedens, so lautet das Leitwort des 103. Deutschen Katholikentags. Er findet statt vom 29. Mai bis zum 2. Juni. Am vergangenen Mittwoch ist nun das Programm veröffentlicht worden. Rund 500 Veranstaltungen an 5 Tagen, da wird also ganz schön was geboten. Aber es gibt auch einen roten Faden, sagt Andreas Kradl, Leiter der Abteilung Katholikentage.
Das ist der rote Faden Demokratie und Vielfalt. Es ist uns halt in diesen politisch aufgeheizten Zeiten sehr wichtig, dass wir betonen, dass wir die Demokratie stärken wollen, Menschenrechte stärken wollen und die Vielfalt von Meinungen stärken wollen. Und deswegen haben wir diesen roten Faden eingerichtet, der sich durch das ganze Programm zieht und in etwa ein Dutzend Veranstaltungen sich abbildet.
Vielfalt ja, aber es werden auch Grenzen gesetzt. AfD-Politiker etwa werden in Erfurt nicht auf dem Katholikentag zu hören sein. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, will nicht Mitgliedern einer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, eine Bühne bieten.
Das wollten wir nicht tun. Jetzt haben wir natürlich die andere Situation, dass uns sicher vorgeworfen wird, ihr grenzt hier ab, ihr spaltet. Aber wir mussten zwischen einem von beiden entscheiden. Und wir stehen nicht für eine Partei, sondern grenzen uns klar ab, die Menschen zweiter Klasse erklärt, die Menschen ausgrenzt, die Menschen zu deportieren gedenkt. Klare Haltung von uns, das lehnen wir ab.
2024 ist ein Superwahljahr in Deutschland. Darum will der Katholikentag auch nochmal ganz speziell den Wert der Demokratie hervorheben. Da lohnt es sich mitzudiskutieren, meint der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer.
Das wird natürlich ein Thema sein, zumal es dadurch noch zugespitzt wird, dass wir Bischöfe, sowohl die Bischöfe in Ostdeutschland als auch dann alle Bischöfe gemeinsam gewarnt haben davor, dass die Demokratie auf dem Spiel steht und dass wir eben sagen, die freiheitliche Demokratie ist das System, in dem wir als Christen und als Kirche am besten leben und arbeiten können.
Natürlich soll und wird auf dem Katholikentag auch gefeiert. Es gibt zahlreiche Kulturveranstaltungen mit Musik, Theater, Tanz, Kabarett. Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es eigene Formate. Man möchte einfach untereinander ins Gespräch kommen. Und das geht. Noch einmal Andreas Kratl.
Wir werden insofern ins Gespräch kommen mit den Leuten, als viele Podiumsveranstaltungen die Möglichkeit der Beteiligung bieten. Das ist ein Klassiker bei Katholikentagen, dass man da nicht einfach nur zuhört, sondern dass man eben auch Fragen stellen kann und mit den Menschen, die vorne auf dem Podium sitzen, über diese Fragen auch ins Gespräch kommen kann. Das zweite Beispiel sind eben die vielen, vielen Werkstattformate, die wir ja haben. Da sitzt eben nicht jemand, der einen Vortrag hält und man hört nur zu, sondern da geht es ganz klassisch um das Gespräch untereinander. Und das dritte Dritte, was ich nennen möchte, ist die Stadt Erfurt als solches mit den vielen Begegnungsräumen in der Stadt, also die Kirchenmeile, wo viele Organisationen sich vorstellen werden, wo man sich über die Arbeit von kirchlichen Organisationen informieren kann. Und dort kann man einfach hingehen als ganz normaler Besucher, als Erfurterin, als Erfurter und kann dort auch in den Dialog treten.
Und ihr könnt auch hin. Der Katholikentag in Erfurt. Er findet statt vom 29. Mai bis zum 2. Juni, also am Ende der Pfingstferien. Schaut mal rein ins Programm. Das findet ihr unter katholikentag.de. So langsam steuern wir auf Ostern zu. Kinder basteln schon ganz eifrig und auch bei euch zu Hause, kann ich mir vorstellen, wird's immer bunter. Osterglocken in der Vase, Porzellanhasen auf der Anrichte oder Schmetterlinge in Regenbogenfarben, die von der Decke hängen. Ostern liegt in der Luft. Und auch die Christen bereiten sich vor, es ist ja doch das größte Fest im Kirchenjahr, sogar noch bedeutsamer als Weihnachten. Und in der katholischen Kirche werden die Kar- und Ostertage richtig intensiv gefeiert, von Gründonnerstag bis zur Osternacht. Einen, den das schon immer fasziniert hat, ist der Ingolstädter Priester Marco Benini.
Also wenn ich denke an die Tage, die ich schon als Ministrant erlebt habe im Ingolstädter Münster und auch sonst immer wieder erlebe, dann fasziniert einfach diese Tage vom Inhalt, aber auch sagen wir, von der Dramaturgie. Die Gottesdienste dieser Tage sprechen ja besonders die Sinne an. Wenn man an die Osternacht denkt, etwa vom Dunkel zum Licht, vom Osterfeuer dann in die dunkle Kirche mit der Osterkerze einziehen und jeder bekommt einen Teil von diesem neuen Osterlicht, geht es letztlich um Darstellung, vom Tod ins Leben hineinzugehen.
Das sind Momente, die gehen unter die Haut. Am Karfreitag ist das ähnlich, wenn alle in Stille in die Kirche einziehen und nur das Kreuz im Mittelpunkt steht.
Es hat auch manchmal was Archaisches am Karfreitag, etwa mit den Klappern, was ja die Ministranten besonders freut. Ja, das ist schlicht und ergreifend, hat sich da der alte Brauch erhalten, als es eben noch keine Glocken aus Erz gab, sondern man eben solche Klappern verwendet hat. Oder dass die Orgel schweigt, hängt historisch damit zusammen, dass sich an Ostern einfach die ganz alten Formen bewahrt haben, wo es eben noch damals noch keine Orgel gegeben hat.
Und so gibt es eine Reihe von Bräuchen und Riten, die nur an diesen Tagen vorkommen. Da wissen selbst eingefleischte Katholiken nicht so genau, warum muss das jetzt ein Lillertuch sein, warum jetzt diese Kniebeuge, warum dieser Text. Gut, wenn einem das jemand mal erklärt. Und das tut Marco Benini am kommenden Samstag bei einer Online-Veranstaltung des Deutschen Liturgischen Instituts, dessen wissenschaftlicher Leiter Benini seit einigen Jahren ist.
Wir laden alle Interessierten ein, also ganz konkret in den Pfarreien, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, alle, die in der Liturgie teilnehmen, auch größere Ministrantinnen und Ministranten, die sich ja auch mit diesen Tagen besonders damit beschäftigen. Also alle, die irgendwie interessiert sind, Ostern tiefer zu verstehen und einfach die Fragen, die schon immer mal irgendwie vielleicht unterbewusst da waren, mal geklärt zu bekommen.
Das Ganze geht von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, ist kostenlos. Man kann alleine teilnehmen oder als Gruppe in einem Pfarrheim. Es gibt Vorträge, aber auch persönliche Zeugnisse. Denn, so Benini, was in den Kar- und Ostertagen gefeiert wird, das hat mit unserem Leben zu tun.
Denn auch unser Leben hat ja Höhen und Tiefen. Die Freude und die Sorge, die jeder Mensch hat. Und all das hat ja Platz in der Liturgie. Wenn wir also das Leiden und die Auferstehung Jesu feiern, dann feiern wir das Leben mit allen Höhen und Tiefen und bringen unser Leben in Verbindung mit dem Leben Jesu, um uns so deutlich zu machen, wir können frohe und erlöste Menschen sein.
Alles begann vor 2 Jahren. Der 25-jährige Lukas Bieringer aus Ingolstadt sitzt in der Praxis seines Hausarztes. Da entdeckt er eine Werbung. Stammzellspender gesucht. Lukas denkt sich, schaden kann es nicht, wenn man Leben retten kann. Zu Hause meldet er sich an bei der DKMS und bekommt Post.
Da waren 2 Röhrchen, eins mit einem Stäbchen und eins, wo man das Stäbchen wieder reinpacken muss für die Speichelprobe. Und das musste man dann an DKMS wieder versenden und dann ist man eigentlich registriert in der Datenbank.
Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein, alles ganz easy. Aber wichtig, denn alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Weltweit alle 27 Sekunden. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. Die Suche nach einem geeigneten Spender ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Lukas jedenfalls hat seine Speichelprobe längst vergessen. Im Juli vergangenen Jahres dann der überraschende Anruf. Er ist in die engere Auswahl gekommen.
Die engere Auswahl ist, dass ich vielleicht schon einen genetischen Zwilling habe. Wenn man jetzt das Blut dann nochmal hingeschickt hat, dass man konkreter wissen kann, ob ich wirklich ein passender Spender für diese Person bin.
6 Wochen später steht das Ergebnis fest. Lukas hat einen genetischen Zwilling. Die Chance dazu steht 1 zu 1 Million. Er ist total perplex.
Ich habe mich eigentlich sehr gefreut darüber, aber trotzdem ist dann die Aufregung relativ sehr hoch da. Nur am Anfang war bei mir jetzt der Fall, dass die nochmal angerufen haben, dem Patienten geht es noch nicht so gut, dass man die Spende auf unbestimmte Zeit verschieben muss. Leider ist die Person schon gestorben dann, weil wir eigentlich gar nichts mehr von DKMS dann gehört haben.
Doch zum Glück hat sich die Person doch noch erholt. Anfang Januar ist es dann soweit, es kommt zur Stammzellspende. Die Blutentnahme wird in Dresden gemacht.
Auf einer Seite eine feste Nadel, wo das ganze Blut abgenommen wird. Und das wird dann durch eine Maschine geschickt und das Blut wird auseinandergefiltert und die Stammzellen rausgefiltert. Und auf der anderen Seite bekommt man sein eigenes Blut wieder zurück.
Eigentlich wie beim Blutspenden. Knochenmark wird nur noch in 10% der Fälle entnommen. Diese Sorge ist also mehr als unbegründet. Was für Lukas nun beginnt, ist eine lange Zeit des Wartens. Was ist mit meinen Stammzellen? Kann der Mensch damit gerettet werden im Kampf gegen den Blutkrebs? Und wer ist es überhaupt? Das werden wir gleich hören nach Milo und Against the Tide. Lukas Bieringer aus Ingolstadt ist ein Mann, der gerne anderen hilft. Der 25-Jährige arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik. In seiner Freizeit ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Von daher war es für ihn logisch, sich bei der DKMS im Kampf gegen Blutkrebs als Stammzellspender zur Verfügung zu stellen. Gerade haben wir den ersten Teil seiner Geschichte gehört. Im Januar dieses Jahres hat er gespendet. Nun ist Lukas neugierig. Er möchte mehr wissen.
Dann habe ich bei der Kontaktaufnahme angerufen. Und dann haben die mir gesagt, dass die Person männlich ist, über 30 und aus Kanada kommt. Mehr darf man jetzt in diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren. Erst nach 2 Jahren kann man die Person persönlich kennenlernen.
Das muss er erstmal abwarten. Aber dann möchte Lukas unbedingt wissen, wem er seine Stammzellen gespendet hat.
Ob die vielleicht irgendwie zufällig gleiche Hobbys hat wie ich. Na, das kann ja vieles verbinden, ob er ähnlich ausschaut wie ich. Kann ja alles sein, weil ein genetischer Zwilling könnte man meinen, okay, der könnte wirklich genau gleich ausschauen wie ich. Aber man weiß es einfach in der Zeit nicht. Und es brennt eigentlich in den Fingern, wer ist jetzt die Person?
Nochmal so ein Lukas Bieringer auf der Welt und dann in Kanada? Lukas hätte schon Lust, ihn kennenzulernen. Was aber nur klappt, wenn auch sein genetischer Zwilling dazu bereit ist. Ein Akt der Nächstenliebe, der aber auch mit einigem Aufwand verbunden ist. Es kostet Zeit, die Fahrt nach Dresden, die Blutentnahme. Für Lukas aber alles kein Problem.
Das ist doch eigentlich alles andere zweitrangig, wenn ich jetzt einem Menschen das zweite Leben schenken kann, dann freut er sich umso mehr, dass er wirklich nochmal die Chance hat zum Leben. Bei mir tut es ja eigentlich nicht weh, dass mir die Stammzellen entnommen. Nur im schlimmsten Fall mit den Nadeln wie bei mir. Aber was sind das schon für Schmerzen? Und das sind so geringe, die nimmt man gerne in Kauf.
Frühestens 3 Monate nach der Spende bekommt er ein Update, wie es der Person geht. Darauf wartet er nun. Im April wird es soweit sein. Und so macht Lukas derzeit ein Wechselbad der Gefühle durch.
Sehr glücklich, aber auch irgendwie unruhig, weil es doch schon wieder zu lang her ist. Was ist jetzt mit der Person? Hoffentlich überlebt die es und die nimmt meine Stammzellen an. Man weiß einfach gar nichts darüber, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Das tut einfach unbeschreiblich gut, wenn man jemandem helfen kann.
Und wenn auch ihr euch unbeschreiblich glücklich fühlen wollt, dann klickt mal rein ins Internet. Unter dkms.de erfahrt ihr alles, wie man Spender sein kann. Das war Lukas Bieringer aus Ingolstadt. Der 25-Jährige hat seine Stammzellen gespendet und damit vielleicht einem Menschen das Leben gerettet.
Das neue Radio Inn. Radio Inn. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Und da möchte ich euch heute Michael Bergrath aus Ingolstadt vorstellen. Er ist seit 4 Jahren ehrenamtlich beim Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Ingolstadt, tätig.
Ein Kumpel hat mich dazu gebracht, hat gesagt, ja Michael, schau's dir mal an. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich halt zum Roten Kreuz dazugekommen.
Der 34-Jährige hat eine angeborene Lernschwäche und einen Schwerbehindertengrad von 80%. Seinen Alltag bestreitet er jedoch weitgehend selbstständig. Nur bei größeren Einkäufen hilft ihm der Dienst ambulantes begleitetes Wohnen, der offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz. Der junge Mann ist gut beschäftigt. Tagsüber arbeitet er in der Montage von Stoßdämpfern in der Lebenshilfewerkstätten Ingolstadt. In seiner Freizeit ist er dann beim Roten Kreuz, zum Beispiel bei einem Fußballspiel.
Wir sind im Stadion, werden gebucht von dem Stadionbetreiber vom FC Ingolstadt 04. Wir tun halt verletzte Leute vom Spielfeld mit der Trage wegtragen, zu viert. Das müssen immer 4 Leute am dorten sein.
Passiert ist das Gott sei Dank bisher noch nicht, aber geübt hat Michael Bergrath den Ernstfall schon oft. Neben seinem Engagement beim Roten Kreuz im Stadion absolviert der selbstbewusste Mann mit dem Handicap zudem eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das traut er sich zu.
Ja, als Rettungssanitäter muss man sich das zutrauen, auch Blut sehen, auch offene Brüche sehen, auch verletzte Leute, eingeklemmte Personen oder gestürzte Personen sehen. Man darf keinen Respekt oder Angst haben.
Andere legen in ihrer Freizeit die Beine hoch, Michael Bergrath aber will anpacken.
Ich will andere Menschen das Leben helfen, dass die halt gesund wieder werden und dass die halt zufrieden und so sind.
Mit seinem Engagement möchte er zeigen, auch Menschen mit Behinderung können anspruchsvolle Hilfen leisten. Und das wird von seinen Kollegen auch akzeptiert.
Ich fühle mich ganz normal halt, ganz eingegliedert halt. Die nehmen mich so, wie ich bin.
Soweit Michael Bergrath. Trotz seiner Einschränkungen ist er beim Roten Kreuz tätig. Hut ab! Für viele Menschen beginnt ja mit den ersten warmen Tagen die Fahrradsaison. Und bis dahin stand so mancher Drahtesel viele Wochen unbewegt im Keller, Garage oder sogar unter freiem Himmel. Und jetzt brauchen unsere Räder mal eine aufmerksame Durchsicht, damit sie dann wieder sicher auf den Straßen rollen. Einen einfachen Check kann jeder zu Hause selber machen. Umfangreiche Überprüfungen sollten dann aber von Fachmenschen durchgeführt werden. Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht gibt uns da ein paar Tipps. Schauen wir uns zunächst mal die Beleuchtung an.
Anstecklichter mit Akku oder Batteriebetrieb sind erlaubt und relativ wartungsarm. Wichtig ist dabei, dass sie für den Straßenverkehr zugelassen sind. Das erkennt man am Prüfzeichen. Ein großes K mit einer Wellenlinie und einer Prüfnummer. Wenn das Fahrrad dagegen mit einem Dynamo ausgestattet ist, sollten Verkabelung und Glühbirnen gecheckt werden. Dann brauchen wir noch die passive Beleuchtung, also die Reflektoren. Auch die sind vorgeschrieben. Ein weißer Front- und ein roter Rückstrahler, die beide in die Lampen integriert sein dürfen. Zusätzlich braucht jedes Pedal gelbe Reflektoren, die nach vorne und hinten abstrahlen. In die Speichen gehören noch pro Rad mindestens 2 gelbe Rückstrahler oder weiß reflektierende Hülsen an jeder Speiche. Alternativ darf auch auf jeder Reifenflanke ein durchgehender und weiß reflektierender Streifen sein.
Ja, das ist wichtig, denn man will ja gut gesehen werden. Nächster Bereich, die Bremsen. Was sagt da der Fachmann?
Die verbreitete Felgenbremse verschleißt schneller als zum Beispiel eine Scheiben- oder Rollenbremse. Vor allem die Bremsbeläge müssen regelmäßig kontrolliert und dann gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch die Felgen selbst verschleißen. Hier haben einige Hersteller einen Verschleißindikator. Das ist eine eingefräste Rille in der Flanke. Ist sie nicht mehr zu sehen, ist die Felge durchgebremst und das heißt auswechseln. Lässt die Bremswirkung dennoch spürbar nach oder bleiben die Hebel schwergängig, kann das auch an stumpfen oder beschädigten Bremshüllen liegen. Hier ist es sicherer, den gesamten Zug auszutauschen.
Kommen wir zu den Reifen. Aufpumpen, aufpumpen, aufpumpen heißt die Devise. oder?
Ein Verlust an Reifendruck ist normal, wenn das Fahrrad länger nicht bewegt wurde. Verliert der Reifen nach dem Aufpumpen aber schnell wieder Luft, ist der Schlauch dann womöglich undicht und muss geflickt oder sogar ausgewechselt werden. Wenn man das macht, kann man auch die Reifeninnenseite nach Gegenständen absuchen, die eventuell das Leck verursacht haben könnten. Vielleicht hat man sich in der letzten Saison irgendwas auch eingefahren, das kann ja sein.
Beim Fahrradcheck schauen wir uns zum Schluss noch den Klassiker an. Die Kette.
Wird sie eine Weile nicht bewegt, bildet sich halt schnell Rost und sie droht dann auch zu versteifen. Um sie wieder in Schwung zu bekommen, geht man ganz einfach vor. Man entfernt den groben Schmutz und Rost mit einer Bürste von der Kette und auch den Ritzeln. Bleibt die Kette dann immer noch unbeweglich, kann man auch einen Rostlöser oder ein leichtes Öl nehmen und sie damit behandeln und das kurz einwirken lassen. Danach dann alles gründlich säubern mit einem Tuch und dann mit Kettenöl einschmieren.
Ja, vielen Dank. Das waren Tipps von Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht. Ein Frühlingscheck für Ihr Fahrrad steht an, damit Sie in diesen Tagen anders mobil sein können, aufs Fahrrad sich schwingen und auch das Auto mal stehen lassen. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht zu Ende. 3 Stunden Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt waren das. Zu Beginn der Sendung hatte ich euch ja die Caritas Friedensaktion für dieses Jahr vorgestellt. Frieden beginnt bei mir, heißt das Motto. Und im Caritas Seniorenheim in Denkendorf hängt ein Spiegel mit dieser Aufschrift: Frieden beginnt bei mir. Und das wirkt. Einrichtungsleiterin Cornelia Meyer beobachtet, immer wieder schauen Menschen in den Spiegel, werden nachdenklich.
Bewohner, das merkt man auch, wenn die keinen inneren Frieden haben, zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder verstorbenen Angehörigen, dann leben die sich nicht so einfach. Wir verhelfen denen auch manchmal dazu, dass die ihren eigenen Frieden wiederfinden und versuchen, dass wir hier eine schöne, ruhige Atmosphäre für die haben, dass die sich familiär aufgenommen fühlen und dass sie in Frieden oder auch zu Frieden leben können.
Und dann haben wir uns heute mit der Frage beschäftigt, soll man am Religionsunterricht kürzen, um vielleicht andere Fächer wie Mathe oder Deutsch zu stärken? Die Kirchen spielen doch in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle. Markus Moder, der Leiter der Abteilung Schule und Bildung im Bistum Eichstätt, ist da anderer Ansicht.
Ungebrochen ist das Interesse am Religionsunterricht. Wir haben Anmeldungen gerade im Grundschulbereich von konfessionslosen Schülerinnen und Schülern für den konfessionellen Religionsunterricht, weil Eltern die Bedeutung dieses Fachs sehen und merken, hier haben ihre Kinder die Möglichkeit, etwas zu erfahren über Sozialkompetenzen, über Werteorientierung, aber auch über christliche Haltungen, die am Beispiel der Erzählungen aus den Evangelien positiv auf das Leben der Menschen wirken können.
Ja, und wir haben ihn vielleicht noch in den Ohren, den Lukas Bieringer aus Ingolstadt und seine Geschichte, wie er Stammzellen gespendet hat und da vielleicht sogar einem Menschen das Leben gerettet hat. Eine solche Spende kann er nur empfehlen.
Einfach machen, einfach ausprobieren, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Es tut niemandem weh, die Registrierung. Warum nicht einfach wirklich jeden machen lassen, der wo es ausprobiert. Und dann kann man vielleicht sogar wirklich ein Leben retten da.
Alle Infos dazu gibt es im Internet unter dkms.de. Und das war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag. Bis dann, eine schöne Woche.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radiok1.de.